Grüß euch, ich bin der Manfred Göttl und ich werde euch mit der Brauerei Hackelberg interessante Menschen und die Geschichten dahinter in der Podcast-Reihe Hopfen, Land und Seele vorstellen. Wie es dazu käme. Vor circa einem halben Jahr, vor Weihnachten 2020, es war wieder mal ziemlich stark, weil Corona dafür gesorgt hat, dass die Wirtshäuser zusperren müssen, ist der Marold Stefan, der Direktor der Brauerei Hackelberg, auf mich zugekommen und hat gesagt, Manfred, schon langsam gängert mir meine Leute ab. Und ich glaube, dir geht's auch so. Mir geht's miteinander reden, es Geschichten erzählen, es miteinander lachen ab. Können wir da nicht irgendwas machen? Und so ist die Idee entstanden von der Podcast-Reihe Hopfen, Land und Seele. Und heute bin ich bei zwei ganz besonderen Leuten zu Gast, bei Nick und Waltraud Pollock. In der Nachbarschaft der Brauerei aufgewachsen ist für Nick keine Frage, sollte er mal ein Wirtshaus betreiben, welche Brauerei anfragen wird. Als Kind ist er fast wie der Obelix in Zaubertrank gefallen, aber dazu später mehr. Der Nick, als Sohn des Mitbegründers der Universität Passau, ging schon immer selbstbewusst seine eigenen Wege. Er ist kein Wissenschaftler geworden, sondern bodenständiger Handwerker. Und dazu verlässt er sein geliebtes Hackelberg und ging in den Bayerischen Wald. Zurückgekommen ist er dann mit seiner Frau Waltraud und einem gelernten Handwerksberuf. Und gemeinsam eröffnen sie die Töpferschenke in Obernzey, Töpferei und Wirtshaus. Und sein Motto, ein Schnitzel kommt bei mir nicht aus der Fritteuse, sondern aus der Pfanne. Und Coca-Cola-Vertreter werden nicht geduldet. Wir haben ja einen Spezi. Aber sonst ist der Nick ein Pfundskerl mit seiner wunderbaren Frau Waltraud, die sie so schnell nicht runterkriegen lassen. Aber dort, wo es Höhen gibt, gibt es auch Tiefen. So idyllisch das Leben am Wasser sein kann, so bedrohlich ist er. Nick und seine Frau standen zweimal am Rand der Existenz. Sie haben nicht nur Hab und Gut, sondern auch fast das Leben eines geliebten Sohnes verloren. Bis hin, dass eine schwere Krankheit an Nick wochenlang im Koma hielt. Ja, und ich sitze jetzt da herin in der Töpferschenke bei der Waltraud und beim Nick Pollock. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, ihr habt schon so viele Tiefen hinter euch gehabt. Liebe Waltraud, wie schafft man das immer, sich wieder neu zu motivieren?
Wie schafft man so Tiefen? In erster Linie finde ich einfach, dass der Grundstock ist eine gute Familie, eine gute Beziehung. Und man stärkt sich gegenseitig. Man stärkt sich durchs Familienleben, durch die jahrelange Zweisamkeit. Jeder kann sich auf den anderen verlassen. Das ist auch bei unseren Kindern so. Wenn einmal irgendwo ist, die stehen wie eine Eins hinter uns. Okay. Wir stehen hinter einer. Mhm. Und ja.
Ja, du hast es am Anfang gesagt, der Grundstock ist die Familie, um schwere Schicksalsschläge dann doch besser zu verarbeiten können und zu überstehen. Und da habt ihr ja einiges erlebt. Ich würde jetzt gern zu den Anfängen zurückgehen, wie es denn war, wie es alles angefangen hat. Nick, du bist ja nicht in Passau geboren, sondern in Niedersachsen, in Göttingen. Wie war das bei dir? Wie hast du das erlebt, den Umzug von Niedersachsen nach Passau?
Ja, also Niedersachsen habe ich live überhaupt nicht erlebt, weil das haben wir mit 5 Monaten umgezogen, wie 5 Monate alt war.
Naja, so ist man nur ein bisschen gelogen mit 5 Monaten, na, das ist klar, das kriegt man noch nicht mit. Aber ihr seid ja dann auch nicht gleich nach Passau gekommen, sondern es hat Umwege gegeben. Ihr wart erst noch in Regensburg wegen deinem Papa.
Ja, mein Vater ist 1967 nach Regensburg berufen worden und da war die Uni ganz neu gegründet und hat die auch mit aufgebaut. Und ein paar Jahre später, 1972, ist der Strukturbeirat in Passau gegründet worden. Das war praktisch der Vorläufer dann von der Universität. Ja, der Ministerpräsident Koppel damals hat einfach gesagt, Herr Pollock, jetzt haben Sie Regensburg schon aufgebaut. Wie schaut es denn aus? Niederbayern eine Uni zu installieren war schon wichtig oder könnte man uns gut vorstellen als Freistaat Bayern. und daten sie dann nochmal mit anschauen und daten sie dann nochmal das initiieren. Und dann hat mein Vater nicht lange überlegt und hat gesagt, ja, das machen wir. Die Universität Passau, die soll gegründet werden. Und so ist das Ganze entstanden, dass mein Vater eigentlich dann von Rengsburg nach Passau gekommen ist.
Ja. Naja, ja, dann, dein Papa hat seine Aufgabe gehabt, Universität gründen. Aber, lieber Nick, was macht denn ein Kind in Hackelberg in den 70er Jahren so den ganzen Tag?
Als Hackelberger haben wir im Seminarbad, das ist unten neben der Brauerei, haben wir bauen dürfen. Da haben die Seminaristen gebaut von Passau am Domplatz. Und da haben die Hackelberger auch bauen dürfen. Und das war das Kühlwasser von der Brauerei. Und ja, da hab ich schwimmen gelernt.
Aber,
ja.
Aber nicht im Bier, oder?
Leider kein Bier, nur Wasser. Ja, aber war eine schöne Zeit.
Ja, dann ist es aber eh so ähnlich wie beim Oberlegs, der in den Zaubertrank gefallen ist. Du hast halt im Kühlwasser drin im Bad und vielleicht keine Zauberkräfte nicht erlangt, aber zumindest kriegt man da einen Haufen Energie, wenn man da drin im Bad. Ja, und dann geht es ja weiter. Man kann ja nicht bloß den ganzen Tag im Kühlwasser schwimmen, sondern du musst auch mal in die Schule gehen. Wie war das dann bei dir? Jetzt hast du einen Haufen Energie gekriegt. Bist du gerne in die Schule gegangen? Hast du zu denen gehört oder eher nicht so gern? Wie war denn das bei dir, Nick?
Also ich gehöre auch zu denen, die nicht so gerne in die Schule gegangen sind. Und ja, zur damaligen Zeit auch ein bisschen der Klassenkasperl gewesen. Das sagen die Spätzeln heute noch. Und ja, ab und zu bin ich ins Eckerl gestellt worden. Und wenn das Eckerl nicht mehr gelangt hat, dann haben sie mir auch vor die ausgestellt. Und irgendwann bin ich abgehauen. Und dann hat es, wie ich das nächste Mal vor dir gestellt worden bin, hat sie gesagt, weißt du was, jetzt stelle ich dich vor dir aus. Und dann drückst Türklinken runter, weil dann weiß ich, dass du da bleibst. Und dann habe ich gesagt, ja, das kannst du schon haben. Und ich habe meinen Schülerpacken beim Aussehen mitgenommen. Und dann bin ich rausgegangen und habe den Schülerpack an die Türklinken gehängt und dann bin ich auch heimgegangen zum Fußballspielen.
Das mit der Schultasche, das hat er eigentlich schon ein wenig vererbt von seinem Papa, weil der war am ersten Schultag vor seiner Mama schon wieder daheim.
Der wollte in die Schule. Der war vorne, seine Mama hat in die Schule gebracht zur Einschulung und bis seine Mutter daheim ist, ist er schon daheim gewesen. Das war zwei Tage hintereinander. Da steht die Geschichte oben hinter dir, Felix. Die musst du mal lesen. Ja, da haben sie noch mal ein Interview da in der Zeitung. Und der Vater wollte einfach nicht in die Schule, der wollte nicht in die Schule.
Dem wird es dann wahrscheinlich so gegangen sein, der hat das Gebäude gesehen, ist eingegangen und denkt, okay, das habe ich jetzt gesehen, nein, das brauche ich nicht, ich gehe jetzt wieder heim. Aber anscheinend hat es ihm später besser gefallen, weil er ist dann doch noch ziemlich lange in die Schule gegangen, sein ganzes Leben lang eigentlich. Und wie war es bei dir, da wird er noch bestimmt mehr gewesen sein?
Das andere war, mein Bruder ist ins Leopoldinum gegangen, aufs Gymnasium. Und da war der Hoffmann-Till mit ihm in der Klasse. Und es war Anfang Dezember, Nikolauszeit war, hat sich er und der Hoffmann-Till als Nikolaus und Krampus verkleidet, haben die Lehrer doofe genommen, die immer rumgegangen sind mit den Rundschreiben, von Klassenzimmer zu Klassenzimmer war es ja damals noch, und haben von der 5. Klasse angefangen. Heute ist der Nikolaus da und der Direktor gibt euch jetzt schulfrei und dann ihr dürft jetzt nach Hause gehen. Und so ist er von Glas zu Glas gegangen mit dem Hofmann-Till. Und dann haben auf einmal 700 Leute unten am Römerplatz gestanden und haben auf den Bus gewartet und das Gymnasium war leer. Daraufhin hat er natürlich einen verschärften Verweis gegeben vom Direktor. Und der Bruder hat gesagt, pass mal auf, du kommst aber früher von der Schule heim. Wenn Post aus dem Leopoldinum kommt, das musst du abfangen. Und damit, mit dem Verweis müssen wir was treiben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich warte, ja, zwei Tage später kommt der Brief. Postkasten laufen und außer da. Dann haben wir beraten, was tun wir denn. So, ich weiß was, am Vater seine Unterschrift, die kriege ich hin. Und dann habe ich diesen verschärften Verweis unterschrieben. Und kurz drauf kommt der Anruf vom Direktor zu meinem Vater, die haben immer kurze Dienstwege gehabt, weil die ab und zu mal getroffen haben, zum Weißwurstfrühstück und auf ein Weißbier. Und ja, dann heißt es, Karl-Heinz, du müsstest einmal zu uns kommen ins Direktorat. Und dann sagt er, ja, gibt es irgendwas Besonderes? Nein, sagt er, das erzählt er dann, wenn du da bist. Und dann kommt mein Vater ins Leopoldinum, ins Direktorat und sagt er, ich habe jetzt schon zwei verschärfte Verweise von deinem Buben.
Sagt er, warum zwei? Ja, einen habe ich unterschrieben, aber den anderen, dann sagt er, das sage ich dir gleich. Aber beim dritten muss ich ihn von der Schule da. Dann sagt er, das kannst du jetzt nicht bringen, oder? Dann sagt er, ja, das muss ich da. Dann sagt er, zeig mir den Verweis. Und dann hat er das gesehen, dass ich den unterschrieben habe. Und dann kommt er heim und sagt zu mir, Nikolaus, das wird Konsequenzen haben. Ja, und dann hab ich schon gewusst, was passiert. 14 Tage weggesperrt, Bannmeile, Hausarrest, volles Programm.
Ja, das kenne ich, das habe ich auch des Öfteren genossen. Entweder gleich drin, Hausarrest, oder man darf gerade bis zum Gartenzaun gehen und nicht weiter. Also der Papa hat dann schon durchgegriffen, wenn es sein muss. Er war da sehr streng. Hat er auch dann so eine hohe Erwartungshaltung gehabt, wie es ihr dann später mal weitermacht, was dann für einen Beruf erlernt, müsst ihr dann unbedingt studieren?
Nein, ganz im Gegenteil. Mein Vater hat mich erstens dahingehend unterstützt und es ist dann auch wirklich, der Zufall hat es dann so wollen. War bei der, auf der Frühjahrsausstellung, die hat es damals noch gegeben, unten am Exerzierplatz bei der, in der Nibelungenhalle. Da war samstags in der Früh die Eröffnung und da war der Innenminister Alfred Dick und diese ganzen Prominenten. Und war mein Vater natürlich eingeladen und ist damit durchgegangen. Und an einem Handwerkerstand, der war ein Töpfer aus Zwiesel, hat der Herr Innenminister damals mit dem ein wenig geredet. Und dann hat er gesagt, ja, können Sie nach einer Ministerkarriere anfangen bei mir, ich suche einen Lehrling. Hat mein Vater mitgekriegt und nach dem Rundgang ist er hingegangen. Dann hat er gesagt, haben Sie das ernst gemeint? Und dann sagt er, ja, ich suche einen Lehrling. Das war im März 83 und dann hat er gemeint, ja, ich hätte einen Buben, der hätte Interesse dran. Ja, sagt er, kein Problem, schickt es mir vorbei in die Osterferien, Pfingstferien, wie er Zeit hat. Und dann schauen wir mal, ob das was wird. Und dann bin ich im Pfingsten dort gewesen, habe ein Praktikum gemacht. Ja, und am 25. Juli habe ich meinen Schulabschluss gemacht und am 27. Juli habe ich meine Lehre angefangen. Mhm. 83.
Ja, das ist schön. Wenn man auch weiß, was man werden möchte, wenn man aus der Schule rauskommt und dann auch den Beruf ergreifen kann, der einem Spaß macht. Das ist unwahrscheinlich schön. Das ist ein sicheres Gut, das man als junger Mensch haben kann. Weil ja, mit dem gestaltet man dann wahrscheinlich sein ganzes Leben damit. Und du bist jetzt Töpfer, Keramiker, Meister. Und ich sitze jetzt da herin bei den ganzen Keramiken. Nick, erklär mal ein bisschen, wie ist denn der Beruf so?
Also grundsätzlich sagt man, die ist eine Keramikerausbildung, Fachrichtung Scheibentöpfer. Es gibt einen Baukeramiker, es gibt einen Scheibentöpfer. Aber letztendlich, das Wissen, was man haben muss, beschränkt sich nicht nur auf Drehscheiben und Haferl dran, sondern das ist keine Brennkunde dazu. Wie entsteht ein Ton, eine Masse, aus was setzt sie die zusammen? Wo ist eine kristalline Umwandlung, da gibt es viele Sachen. Da gehört die Chemie dazu, gehört Mineralogie dazu, gehört Rohstoffkunde dazu. Das ist eigentlich ein recht umfangreiches Gebiet. Der Besucher, der Käufer, der meint, naja, der sitzt jetzt hier und dreht einen Teekann oder eine Schüssel und macht eine Glasur drauf und dann ist es gut. Aber ja, es ist wesentlich defiziler und umfangreicher.
Ja, wie mir das alles so ausschaut, das ist für mich ein richtiges Kunsthandwerk.
Auf dem zweiten Teil von deinem Wort, was du sagst, Kunsthandwerk, lege ich besonders Wert. Es ist ein richtiges Handwerk. Ja. Dass alles gleich ausschaut oder man meint, dass es gleich ausschaut, das ist die Serie, die lernt man. Also man stellt sich ein Stichmaß auf Drehscheiben, versucht immer die Höhe, den Durchmesser zum erreichen. Dadurch wird natürlich auch Form einigermaßen gleich. Aber trotzdem, sie unterscheiden sich. Auch bei der Glasur, du kannst zwei Teller gleich in der Glasur eintauchen, sie werden immer unterschiedlich rauskommen. Also der Fachmann sieht den Unterschied. Und trotzdem, es ist das eine, das Individuelle, aber auf der anderen Seite, wenn halt einer sechs Schüsseln bestellt, dann sollen die nicht sechs verschiedene Formen haben. Und deswegen ist Serie für mich schon wichtig.
Ja, das gefällt mir ganz gut. Das Händ macht die Sachen so genau gemacht und so perfekt und trotzdem individuell. Fantastisch. Waltraud, wann habt ihr ihn kennengelernt? Während der Lehrzeit oder noch?
Also wir haben uns am 16. August 83 kennengelernt. Da habe ich mein Praktikum in der Familie angefangen, wo der Nick praktisch seine Ausbildung zum Keramiker begonnen hat am Ende Juli und ich habe am 16. August mein Praktikum angefangen. Ich habe dann in Regensburg Kinderkrankenschwester gelernt und da war Voraussetzung ein halbes Jahr Praktikum in einem Haushalt. Das habe ich glücklicherweise in der Keramikerfamilie bekommen, das Praktikum. Und ja, bin ich am 16. August hingekommen, in die Töpferei rein, war keiner da. Und dann habe ich mich Hallo geschrien und dann kommt so ein Kopf aus dem Ofen, der hat sich gerade im Ofen irgendwas eingesteckt gehabt, kommt der Kopf raus, schaut mich an, denkt mir, boah, sind das schöne blaue Augen. Das war dann der Nick. Da war es schon um mich geschehen. Und ja, so haben wir uns kennengelernt und haben wir aneinander hängen geblieben. Das war Liebe auf den ersten Blick, ja, kann man wirklich sagen. Und der Nick, der hat Mittag immer mitessen dürfen. Und haben wir dann anschließend beim Abspülen abtrocknen geholfen. Und so haben wir uns dann ein bisschen kennengelernt. Am Anfang aber man denkt, ist vielleicht ja doch nicht so, haben wir doch nicht so Gemeinsamkeiten, weil er war recht ein Heino-Fan. Was jetzt gar nicht so umherming habe. Und ja. Aber so nach und nach haben wir einfach Gemeinsamkeiten gefunden. Ich war schüchtern, er war schüchtern, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann. Beim Nick halt. Aber ja, so haben wir uns ja kennengelernt.
Dass der Nick recht schüchtern ist, das kann ich mir jetzt auch nicht mehr vorstellen. Und was war da sein Lieblingslied von Heino?
Schwarze Barbara.
Jetzt pitschel auf. Also, dass du jetzt die Katze aus dem Sack hast, das passt bei ihr nicht, okay?
Nein, aber kann es nicht so leicht.
Schicken wir uns vor Weißbier. Und früher hast du gesagt, der hat ihm das Holz hochgetrunken. Heißt, sagt, der hat Heino gehört. Ja, sag einmal, wo haben wir es denn? Nein, wird Zeit, dass wieder mal ein Tweet zu
Ja, die Musikgeschmäcker sind einfach verschieden. Respekt. Und wo hat es ja dann immer so vorgegangen? Wo habt ihr dann Musik gehört oder was habt ihr immer so da die ganze Zeit?
Also anfangs haben wir uns eigentlich wirklich nur mehr oder weniger in der Arbeit gesehen. Er hat mir zum Beispiel, also er war Kavalier der alten Schule, er hat mir zum Beispiel einmal das Holz hochgetragen zum Einharzen oder wenn ich irgendwas braucht habe zum Reparieren oder zum Fragen gehabt habe, dass ich eine starke Hand braucht habe, war immer der Nick da, aber man holen können. Und ja, das erste Mal so ein richtiges Zweier-Rendezvous haben wir fast ein Jahr später gehabt, eigentlich am 15. September 1984. Da haben wir uns dann verabredet beim Nick daheim auf dem Zimmer. Und da hat er eine schöne Brotzeit hergerichtet. Und anschließend haben wir dann, nicht ganz klassisch, aber haben wir dann ein Kreuzworträtsel aus der Hörzu gemacht. Und dann sind wir halt ins Ring gekommen und von da weg ist es eigentlich flüssiger geworden, sage ich mal.
Ja, das hört sich wahr verliebt an. Wenn ich mal eine starke Hand braucht habe, dann war der Nick da. Das ist schön. Ja, da lebt man sich dann zusammen, da findet man zusammen und Bank ist dann auch weitergegangen. Es hat dann auch Kinder gekriegt, 3 Buben. Haben die Buben im Bayerischen Wald geboren oder bei uns da?
Also unsere Kinder sind gemischt auf die Welt gekommen. Der Maximilian und der Alexander, die sind in Pass auf die Welt gekommen. Der Felix ist ein richtiger Obernzeller. Wir sind ja 99 herzogen. Und da war der Maxl 2, der Alexander war 5 Monate. Ja, sie haben praktisch die ganze Kindheit dann schon auch in Obernzell verbracht.
Ja, das, wenn man sich so vorstellt, ich sitze jetzt darin in der Töpferei, die ganze Familie dabei, haben da die 3 auch schon ein bisschen mitgemacht?
Sobald sie ein bisschen Kinder haben, sind sie auch mit an der Scheibe gesessen oder am Tisch und haben mitgebastelt. Nee, das heißt, der Nikolaus bastelt, aber die Kleinen haben bastelt mit Ton, so kleine Tassel gemacht, Teller gemacht. Also damals war das einfach wirklich noch richtig gefragt. Wir haben früher auch Kindertöpfern angeboten, auch zum Beispiel beim Werkstattfest oder so Kommuniongruppen oder so haben wir da gehabt zum Töpfern. Das ist aber heutzutage überhaupt nicht mehr die Nachfrage. finde ich schon ein bisschen schade. Das war damals bei unseren Kindern sehr hoch gefragt. Und wir haben heute noch unsere Stickerl von einer im Schrank stehen.
Ja, die schauen schön aus. Und ich glaube, das ist für Kinder sehr wertvoll. Erstens einmal in unserer jetzigen digitalen Welt war das wieder ganz, ganz, ganz gut, wieder mehr in die Richtung zum Gehen, mit den Kindern basteln, mit der sie was gestalten lassen. Und dann auch für sie selber die Erinnerung, die sie dann nach Jahren wieder sehen. Haben sie schöne Kinder gehabt.
Ja, das ist einfach, finde ich, auch die allerschönste Belohnung, wenn das Kind dann sagt, das hat eine schöne Kindheit gehabt. Also ich zähle zum Beispiel auch noch heute von meiner Kindheit. Ich habe eine wunderschöne Kindheit gehabt und es war auch nicht immer einfach, aber ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt und geborgen gefühlt. Und das ist ein ganz wichtiges Gefühl, was einem das ganze Leben bringt auch und was einem Kraft gibt und was einem auch begleitet. Und das finde ich schon schön, wenn das die eigenen Kinder dann auch zu einem sagen.
Ja, natürlich ist das ein Riesengut, wenn man sagen kann, meine Kindheit war eine schöne Kindheit. Und natürlich wird es Höhen und Tiefen gegeben haben, aber wenn die Höhen überwiegen, dann ist das schon eine sehr schöne Sache. Und Nick, jetzt zu dir. In deiner Kindheit, wie ich gerade gesagt habe, wenn die schönen Erinnerungen überwiegen, hat man eine schöne Kindheit gehabt. Aber ich habe gelesen, dein Papa ist damals als Direktor einer Universität, was man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, auf der Liste der RAF gestanden. Wie habt ihr das so erlebt?
Ja, ich war damals noch ein relativ junges Bürscherl. Und es ist dann Polizei zu uns gekommen und haben meine Leiter eröffnet, dass mein Vater auf der RAF-Liste steht. Das ist aus einem Zusammenhang entstanden. Mein Vater hat immer versucht, die Bildung und die Wirtschaft zusammenzuführen. Und so ist ja, dieser Neuburger Gesprächskreis entstanden. Das ist eine Vereinigung von den Top-Managern der bayerischen, der deutschen Wirtschaft. Und ja, da war der natürlich im Fokus und im Visier von diesen RAF-Leuten. Ja, bei uns ist der Garten ein bisschen umgebaut worden, einsichtiger gemacht worden. Der Dienstwagenfahrer hat ein Fahrsicherheitstraining gekriegt, dass er auch wirklich mit Situationen umgeht. Was weiß ich, mit Handbremse ziehen, auf der Stelle wenden. Und ja, ich glaube, dass das für meine Eltern wesentlich belastender war wie für uns damals, weil man einfach den Gesamteindruck oder Überblick über das Ganze noch nicht gehabt hat. Man hat natürlich gewusst, wer alles auf der Liste gestanden ist, wer letztendlich Opfer geworden ist. Aber ja, ich glaube, meine Eltern ist da, haben eine schwierige Zeit gehabt. Ja.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass Eltern das vorhin bestimmt ein bisschen fernhalten haben wollen, weil sie haben die Gefahr natürlich genauer schätzen können. Nur dazu der Papa, der die ganze Situation überschaut hat. Aber trotzdem, glaube ich, kann ich mir vorstellen, es sind da Menschen ums Leben gekommen. Habt ihr das mitgekriegt?
Nein, man hat das natürlich mitgekriegt, dass ein Herr Zimmermann, ein Herrhausen, ein Buback, ein Schleier Opfer geworden sind. Und jetzt soll das dein Vater werden, ist dann natürlich schon nahe gegangen. Da braucht man gar nicht reden.
Das war ihm bewusst?
Ja. Das war uns schon bewusst, ja. Das war sehr nah da.
Das war euch also als Jugendliche damals in deiner Familie mit deinen Eltern zusammen bewusst, dass da eine starke Bedrohung da ist und dass man die meistern muss. Jetzt, liebe Waltraud, lieber Nick, habt ihr ebenfalls mit Bedrohungen zum Kämpfer gehabt. Und zwar nicht bloß einmal, sondern schon mehrmals. Ihr seid davor gestanden, dass die ganze Existenz im wahrsten Sinne des Wortes am Bach runtergeht und hat durch Flutkatastrophen schon zweimal bedroht worden.
Ja, wir haben immer wieder mal mit Existenzängsten zum Kämpfen, sage ich mal. Wir haben 2002 Hochwasser gehabt, wo wir überflutet worden sind, wo es sehr um die Existenz gegangen ist, 2016 dann nochmal. Und ja, wir sind Gott sei Dank gut rausgekommen aus der Situation, weil wir es einfach mit Hilfe wieder von der Familie durchgestanden haben und mit Hilfe aber auch von den Einheimischen, von Auswärtigen. Also es war wirklich einzigartiges Gefühl nach so einer Überflutung, dass dann unzählige Leute kommen und mithelfen, die Katastrophe zu beseitigen, schon mal das Gelände wieder aufzurammen, wegzuschmeißen, alles, was kaputt war, was ja das meiste war. Und also das ist wirklich ganz ein einzigartiges Gefühl auch gewesen, weil am Anfang, wenn man so vor so einer Katastrophe steht, dann weiß man gar nicht, wo hinten und vorne ist, wo man anfangen soll. Und da sind wirklich tags drauf dann Leute kommen mit Schaufeln, mit Eimer und haben einfach irgendwo an irgendeinem Eck angefangen, haben uns gestützt und haben uns praktisch die Luft gegeben, dass wir dann selber so organisieren anfangen, selber zu überlegen anfangen und das Kämpfen anfangen.
Ja, das ist für all diejenigen, die es eigentlich nur aus der Zeitung oder aus dem Fernseher, aus dem Radio hören, gar nicht letztendlich so vorstellbar. Ich sitze jetzt zwar mitten herin, ich sehe den Raum, ich sehe die Enge, ich sehe die Durchreiche vor mir, aber was dann wirklich sich in einem abspielt, in den Sekunden letztendlich, wo man schnell Entscheidungen treffen muss, ich bin sehr froh, dass ich die noch nie treffen habe müssen in meinem Leben.
Also das Vorstellen, wie die Flut kommt, glaube ich, kann man nur, wenn man es selber erlebt hat und diese Wassermassen auf einen zukommen sieht. Wir sind in der Töpferei am tiefsten Punkt in Obernzell. Das heißt, und es war keine Flut, sondern es war kein Hochwasser, sondern es war eigentlich eine Flut, eine Sturzflut. Das ist der Eckerbach, das ist ein Gewässer dritter Ordnung, das wird so eingestuft vom Land Bayern. Und den hat es zweimal aus unterschiedlichen Gründen aufgestaut und ist halt dann durch diesen Durchlauf, der in Obernzell besteht, wo der Eckerbach unterirdisch in zwei Kanalschächten in die Donau geführt wird, am rechten Übergang, der hat das nicht mehr aufnehmen können, der Durchlauf, und dadurch ist alles oben drüber geschossen. Und das sind die ganzen Bachler, sagt man, das sind die aus der Bachgassen, in der Angerstraße, und das geht halt dann bis zu uns runter, und das ist der tiefste Punkt, da kommt der Schlamm, diese Schlammmassen, diese Schlammlawinen zum Stehen. Und 2002, es hat tagelang davor geregnet, es ist in Storbruck, das ist zwischen Griesbach und Obernzell, ist Bruck unterspült worden, hat einen See aufgestaut, und irgendwann hat der See die Stärke gehabt, dass er die Bruck auf Seiten schiebt. Und dann ist das wie ja, ein Dammbruch da oben geschossen. Und dann schaust du, also wir waren beim Mittagessen oben, 2002, und dann passiert da draußen was, wo du sagst, was passiert jetzt? Ist jetzt Donau gekommen? Ist der Hang gekommen? Was passiert da eigentlich? Und du stehst da, schaust zum Fenster aus, hast drei kleine Kinder und weißt nicht, wie es weitergeht. Oder was passiert jetzt noch alles? Und irgendwann ist halt das dann zum Stehen gekommen. Es waren vier Autos am Hof, die hat es alle rumgeschwappt wie Schubkarren, wie Regentonnen. Und wir haben uns überhaupt nicht mehr auskennt. Und beim zweiten Mal hat man eigentlich das schon ein bisschen vorhersehen können. Da ist einfach eine 200 Kilometer breite Niederschlagsfront aus Süden gekommen, wo wir Nachmittag am Gesindetisch schon gesagt haben, heute geht Welt unter. Und viertel nach acht war es so. Es war wirklich so. Das ist, das war die Wucht von 2002, aber man hat alle Beteiligten, die bei uns, die ganze Familie, hat gewusst, jetzt ist es wieder passiert. Beim ersten Mal haben wir nicht gewusst, was passiert ist. Und beim zweiten Mal haben wir gewusst, jetzt ist es wieder passiert. Der Eckerbach geht über. Wir haben wieder nicht gewusst, wie lange es geht und was passiert, aber das war das Entscheidende. Man hat im Kopf andere Gedanken gehabt für 2002, weil 2016 hast du gewusst, was passiert ist. Ja, es ist wieder passiert. Und eigentlich hätte es nicht mehr passieren dürfen. Und ja, du stehst wieder vorm Nichts, vorm Elend. Und dann ist, ja, das ist noch mit dem Alexander dazugekommen. Der war unten im Tonkeller. Wir haben noch das Oberflächenwasser freipumpt, der Felix, der Alexander und ich. Der Max im Passau hat uns schon vorgewarnt, da kommt Riesenwetter. Und dann waren wir schon im Keller und haben das Oberflächenwasser vom Regen passiert, das rausgepumpt. Das war glasklares Wasser. Und auf einmal, der Felix und ich rennen raus und hinter uns haut es die Tür zu. Und das war die Feuerschutztür zum Tonkeller, zur Werkstatt runter. Ja, und der Alexander ist drin gewesen und den haben wir durch eine Werkstattluke haben wir den ganz schnell aufgerannt, haben wir die Luke aufgemacht und bis wir ihn herausgekommen haben, ist der Tonkeller auch schon unter Wasser gestanden. Er war einfach ertrunken. Und das waren andere Ereignisse, gedanklich andere Ereignisse wie 2002, weil wie gesagt, 2002 haben wir nichts gewusst, was passiert. Und 2016 war es kalkulierbarer, aber eben mit der Gefahr, es ertrinkt der Sohn. Und das Wasser steht im Hof. Der Schlamm, das ist ein Schlamm-Wasser-Gemisch, weil es eben hier unten bei uns zum Stehen kommt. 1,95 hoch, du kriegst keine Tür mehr auf, du kannst nichts mehr tun. Du schaust nur noch zu, du schaust einfach zu.
Du schaust hilflos zu, wie alles zerstört wird, die Fluten reißen da alles weg und was noch da ist, ist unter einem Schlamm begraben. Dann, wenn das vielleicht vermeintlich vorbei ist, wie rammt man das weg? Wer hilft ihm dann? Wie geht das?
Also die Bevölkerung, ich ziehe jedes Mal wieder von unseren oberen Zellern und Hut, muss ich ganz ehrlich sagen, immer wenn es eng wird, wenn irgendwas ist, sind es alle da. Da helfen sie wirklich am Stück Tag und Nacht. Sie arbeiten sie dann, es ist phänomenal. Und einen muss man auch sagen, also der wirklich ganz, ganz, ganz früh und schnell da war, das war unser Stefan, der Marl Stefan. Der hat auch gesagt, er kommt und schaut und hat einfach nur geholfen. Was braucht es? Wie soll es weitergehen? Ja, war schön.
Das ist eigentlich unvorstellbar. Zwar sichere, schwere Fluten. Eigentlich ist alles genommen worden, im wahrsten Sinne des Wortes, weggespült worden. Ein Sohn hat fast das Leben verloren, er war ertrunken während der Katastrophe. Der Nick ist nochmal ganz schwer krank geworden anschließend, ist im Koma gelegen. Und trotzdem macht sie immer wieder weiter. Ihr habt immer wieder die Kraft, von vorne zu fangen. Ich glaube, die Kraft, die kommt ganz stark, glaube ich, aus der Familie, aber auch aus den Mitmenschen, die Mitkäufer haben, aus von den oberen Zellern, von den freiwilligen Helfern, bis hin zum Brauereidirektor, der gekommen ist und geholfen hat. Ich kann nur eins sagen, Respekt an alle. Das ist fantastisch. Ja, und wenn man sich jetzt so umschaut, da herinnen, es ist wieder einmal alles hergerichtet, es ist Wirtshaus hergerichtet, die Töpferei ist hergerichtet, es ist startbereit. Das heißt, jetzt können die Gäste wieder kommen, momentan Essen to go. Aber wenn es dann richtig losgeht, Nick und Waltraud, wenn man dann wahrscheinlich im Freier hoffentlich bald das erste Mal wieder kommen kann, was habt ihr denn alles zum Anbieten?
Also wenn wir ganz normalen Biergartenbetrieb haben, dann gibt es hauptsächlich Brotzeiten. Brotzeiten bestehen aus einem Brotzeitbrill, aus einem Glaselfleisch, aus einem Käse, aus was, ganz egal was. Es gibt ab und zu mal was aus dem Stadtbackofen, das sind Rüppel. Oder das sind Schweinshaxen. Es gibt auch mal ein Schnitzel. Beim Schnitzel bin ich so angetan, ein Schnitzel kommt nicht aus der Fritteuse, ein Schnitzel kommt aus der Pfanne. Und ein Schnitzel wird mit Bratfett gemacht, sondern mit Butterschmalz gemacht. Und nach dem soll es auch schmecken. Und da bin ich wirklich ein Verfechter, weil wir müssen schon da bleiben, wo wir sind, und wir sind in Bayern und wir haben eine kleine Gastronomie, wirklich eine ganz kleine Gastronomie, aber da lege ich schon Wert drauf, dass man die Pfannen hernimmt und nicht Fritteusen hernimmt.
Klein und fein, aber oho, ja, da freue ich mich drauf auf das erste Pfannenschnitzel beim Nick und bei der Waltraud in der Töpferschenke. Nick und Waltraud, wenn man so viel durchgemacht hat wie ihr, was wünscht man sich denn da für die Zukunft eigentlich?
Jetzt muss ich wirklich mal unseren Brauereidirektor zitieren, an der Stelle muss ich wirklich mal, wenn wir mir telefonieren oder wenn wir uns sehen, und es so geht aufs Jahresende zu oder ist das Jahr gerade angefangen, so wie es jetzt gerade ist, dann sagen wir mal, was wünschen wir uns denn? Und dann sagen wir mir unisono wirklich dasselbe, einmal ein ganz normales Jahr. Ein Jahr, wo man arbeiten können, wo man dahin arbeiten kann, wo man einmal seine Auszeit nehmen kann, ohne Katastrophe, ohne Pandemie, ohne Probleme, einfach nur schön dahin arbeiten. In der Töpferei, in der Brauerei, in der Gastronomie, ganz egal. War das höchste Gut, was man geschenkt hat.
Ja. Lieber Nick, das war ein wunderschönes Schlusswort, ein ganz normales Jahr, wo wir einfach alle wieder ganz normal dahin arbeiten können. Das wünsche ich euch von Herzen. Das wünsche ich unseren Zuhörern, wenn es wieder heißt, aus der Podcast-Reihe der Hackelberger Brauerei Hopfen, Land und Seele. Ich bin der Manfred Göttl und ich freue mich schon wieder, wenn wir uns wieder hören bei unseren nächsten Gästen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns bald. Pfiat euch von uns.